Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Hallo, willkommen zu einer Safer-Sex-Folge von Eine Stunde Liebe. Mehr als die Hälfte der deutschen Paare verhüten mit der Anti-Baby-Pille. 55%. Also, wenn es nach dieser Zahl der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht, dann ist Verhütung ganz klar Frauensache. Und wir sprechen mit einer Frau, die unseren hohen Pillenkonsum kritisch unter die Lupe nimmt. Die Autorin Sabine Krey hat selbst mit 15 Jahren mit der Pille angefangen und nicht das Gefühl, damals richtig aufgeklärt worden zu sein. Und so geht es auch anderen Frauen, die sie für ihr Buch über die Pille gesprochen hat.
Also kommt eine junge Frau, sagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ich möchte mit meinem Freund schlafen und ich möchte nicht schwanger werden. Dann hat der Arzt 10 bis 15 Minuten Zeit, um nicht nur das Gespräch zu führen, sondern noch dazu ja auch die Untersuchung zu machen. Wie soll um alles in der Welt da eine vernünftige Entscheidung zustande kommen? Also das ist ein Fehler im System, den ich sehe, dass jungen Frauen da einfach wenig erklärt wird.
Darüber wollen wir sprechen. Und wie sieht es eigentlich mit den Männern aus, mit hormoneller Verhütung? Seit Jahren wird immer wieder über die sogenannte Pille für den Mann gerätselt. Ist eigentlich eine Spritze, auch nicht auf dem Markt besetzt. Wir hören zwei Männer und ihre unterschiedliche Meinung zu dieser Verhütungsoption der Zukunft. Ron ist klar dagegen, aus gesundheitlichen Gründen und?
Nebenbei halte ich auch die Männerwelt einfach nicht für konsequent genug, sich so einer Aufgabe zu widmen. Hier muss man eben doch schon Disziplin beweisen, jeden Tag die Pille einzunehmen.
Ah, das ist aber sehr selbstkritisch, was die Selbstdisziplin angeht. Weg von der Männerwelt starten wir aber erstmal bei den Frauen und beim Thema sexuell übertragbare Krankheiten. Wenn zwei Frauen sich im Bett tummeln, wie verhüten die eigentlich? Verrate ich euch gleich in eine Stunde safe Liebe.
Deutschlandfunk Nova.
Zeit zum Entspannen, Zeit vielleicht für neue Bekanntschaften und na, wer weiß, vielleicht auch Zeit für einen One-Night-Stand. Und wenn da dann eine andere Frau abschleppt, man landet im Bett, wie oft fällt da wohl dann der Satz, sag mal, wie wollen wir uns jetzt eigentlich schützen? Diese Woche hat eine junge Journalistin sehr persönlich bei Zeit Campus Online über genau so einen Szenario geschrieben und zugegeben, sie hat als Frau noch nie an safer Sex mit einer Frau gedacht. Wie geht das eigentlich? Was sie auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage herausgefunden hat, erzählt sie uns jetzt anonym in einer Stunde Liebe.
Ich schlafe sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Und habe mit meinen inzwischen 27 Jahren mit Schrecken festgestellt, dass ich beim Sex mit Frauen noch nie verhütet habe. Mit keiner der Frauen, mit denen ich geschlafen habe, war das überhaupt nur ein Thema. Ich hatte einfach gar keine Ahnung, ob und wie Krankheiten dabei übertragen werden können. Beim Sex mit Männern ist es eigentlich ähnlich, sobald es ums Fingern, Lecken und so weiter geht. Dabei denkt auch niemand an Verhütung. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Die Lesbenberatung hat mir per E-Mail so eine Broschüre namens Safer Sex empfohlen. Die ist tatsächlich sehr informativ für alle sexuellen Orientierungen und Identitäten. Ich habe die dann auch zufällig an so einem linken Café in Neukölln am Tresen entdeckt und habe da drin gelesen, die meisten Geschlechtskrankheiten werden übertragen, wenn entweder Schleimhäute miteinander in Kontakt kommen, also Mund, Vulva, Penis, Anus, oder wenn Sperma, Vaginalsekret oder Blut auf die Schleimhäute der anderen Person treffen. Schützen kann man sich zum Beispiel, indem man Latexhandschuhe benutzt und die zwischendurch wechselt. Bei Toys, die man sich teilt, sollte man Kondome drüber ziehen. Und für Oralsex mit Vulven gibt es Lecktücher. In der Broschüre habe ich dann auch gleich eine Bastelanleitung gefunden, wie man die aus aufgeschnittenen Latexhandschuhen oder Kondomen selber machen kann. Und Klarsichtfolie soll wohl auch funktionieren. Okay, also, habe ich richtig verstanden, dass ich, wenn ich mich beim Sex mit Frauen schützen will, mir meine Verhütungsmittel aus Küchen- und Putzutensilien selber basteln müsste? Krass, also, bevor ich jetzt meine nächste Sexpartnerin in Frischhaltefolie einwickele, habe ich mir gedacht, würde ich doch gerne erstmal rausfinden, wie hoch denn überhaupt das Übertragungsrisiko ist. Im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung hat mir eine Gynäkologin erklärt, dass zum Beispiel bei Schmierinfektionen, also Chlamydien, Gonorrhoe, Trichomonaden und so weiter, das Risiko dasselbe ist, ob nun Sperma oder Vaginalsekret ausgetauscht wird. Also Heteros, habt ihr alle zugehört? Ich weiß, viele Leute denken ja bei Sex nur an so Penis-Vagina-Penetration und alles andere wird irgendwie als Vorspiel abgetan. Aber Krankheiten kann man sich dabei halt trotzdem einfangen. Wo ich schon mal da war, habe ich mich dann auch gleich einmal durchchecken lassen. Im Zentrum für sexuelle Gesundheit gibt es eigentlich Verhütungsmittel umsonst, aber Überraschung, Lecktücher hatten die natürlich keine. In der Drogerie habe ich 44 verschiedene Kondomsorten gefunden, aber kein einziges Lecktuch. Dann habe ich es in der Apotheke versucht. Der Apotheker, so ein älterer Herr, wusste erstmal gar nicht, was ich meine. Als ich es ihm dann erklärt habe, meinte er, da hat schon mal jemand nachgefragt. Deshalb weiß ich auch, dass es die gibt, aber die müsste ich bestellen, ob ich denn den Namen kennen würde. Also, ich kenne keinen Lecktuchmarkennamen. Er halt auch nicht. Damit hatte sich das dann erledigt. Meine letzte Hoffnung war der Sexshop und jetzt haltet euch fest, da gab es genau eine einzige Packung mit zwei Lecktüchern drin für 12,99 Euro. So langsam ist mir dann auch klar geworden, warum die Broschüre zu DIY geraten hat. Die Sache ist, werde ich das wirklich durchziehen? Jetzt beim nächsten One-Night-Stand mit einer Frau sagen, warte mal kurz, lass uns mal diesen Putzhandschuh aufschneiden. Ich muss gestehen, dass ich da echt große Hemmungen vorhabe, weil ich einfach gar keine Erfahrung damit habe und weil es auch überhaupt keine etablierte Praxis ist. Zwei Tage später kam dann der Anruf vom Gesundheitszentrum. Ich hatte mir tatsächlich Gonorrhoe eingefangen. Da durfte ich dann erstmal alle meine Sexpartnerinnen der letzten 3 Monate abtelefonieren und so eine Antibiotika-Bombe schlucken, die mich erstmal 2 Tage außer Gefecht gesetzt hat. Mich testen lassen werde ich jetzt auf jeden Fall regelmäßig, denn oft hat man bei diesen Krankheiten gar keine Symptome, aber wenn Gonorrhoe zum Beispiel lange unentdeckt bleibt, kann das zu Unfruchtbarkeit führen.
Was für ein Ende. Da wird man schon nachdenklich, ab zum Test. Ich habe mal gegoogelt, was Lecktücher angeht. Die gibt es zum Beispiel im Firmapack für 9 Euro ungefähr zu bestellen online. Aber selbst wenn man die dann im Schlafzimmer liegen hat, muss man ja immer noch die Anwendung angehen. Wenn ihr da Erfahrung habt, vielleicht auch Empfehlungen für kostengünstige Safer-Sex-Varianten abseits vom Kondom, geht ja nicht nur Frauen an, schreibt mir gern ein paar Zeilen an mail@deutschlandfunknova.de. Freiheit von der Pille, so heißt das Buch von Sabine Krey, eine persönliche Unabhängigkeitserklärung, darauf legt sie Wert. Das soll keine Entscheidungshilfe für Frauen sein, Pille ja oder nein. Sie will zum Denken anregen. Ob es richtig ist, dass viele von uns schon im Mädchenalter mit der hormonellen Verhütung anfangen. Sabine war selbst 15 Jahre alt, hat die Pille dann 17 Jahre lang genommen. Und wir haben als erstes über die Aufklärung bei Frauen, Ärztinnen und Ärzten gesprochen. War sie bei dir, Sabine, selber damals ausreichend?
Nein. Das war es leider nicht. Das ist es in vielen, vielen Fällen leider bis heute nicht. Also es gibt da immer wieder so Geschichten. Beispielsweise der Stern ist mal losgegangen und hat eine junge Frau losgeschickt, um sich die Pille zu holen. Teilweise musste die nicht mal ins Arztzimmer reingehen, um ihr Rezept zu bekommen. Wenn man dann doch reinkommt ins Arztzimmer, hat der Arzt in der Regel leider viel zu wenig Zeit, um da alles zu erklären. Und offenbar ist also insbesondere das, was die Pille so mit der Stimmung und mit dem Begehren machen kann, darüber kriegt man eigentlich gar nichts erklärt. Was man schon gesagt bekommt, ist das Problem mit den Thrombosen und Embolien, was natürlich ein wirklich schwerwiegendes Problem ist, andererseits aber eben tatsächlich bei sehr wenigen vorkommt.
Es gibt eben auch eine Studie, laut der 70% der 19-jährigen deutschen Frauen die Pille nehmen. Also es ist ziemlich weit verbreitet. Mhm. Du hast sie selber mit 15, habe ich schon gesagt, angefangen zu nehmen, 17 Jahre lang. Welche Nebenwirkungen hast du für dich persönlich beobachtet?
Das Schlimme ist ja, dass man, während man sie nimmt, von den Nebenwirkungen wenig weiß, beziehungsweise bestimmte Sachen nicht in Frage stellt. Das heißt, wenn man also noch sehr jung ist, ein Teenager ist, und da würde ich sagen, ganz egal, ob du 14, 15 oder auch 17 bist, man ist einfach als Frau zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr lange in diesem neuen Frauenkörper zu Hause. Man weiß nicht, wie der tickt, man weiß nicht, wie der sich anfühlen muss. Man hat sowieso als Teenager-Mensch irgendwie schwankende Stimmungen. Und das ist aus meiner Sicht halt ein Problem, weil man weiß dann gar nicht, dass man irgendwie anders sein könnte. Man nimmt das, also bei mir waren es eben 17 Jahre, die ich es genommen habe, mit 15 angefangen. Ja, dann hörst du damit auf und merkst plötzlich, ho, plötzlich habe ich irgendwie bessere Laune. Es geht mir einfach insgesamt besser. Ich weiß viel, viel genauer, was ich will. Also nicht nur, wann ich Lust habe auf Sex zum Beispiel, weil dein Körper ja permanent mit dir kommuniziert und dir eigentlich sagt irgendwie, worauf er Lust hat und was gut für ihn ist, sondern auch in Bezug auf ganz viele andere Dinge im Leben. Also einfach auch so, sich durchsetzen zu können, zu wissen, so, wo sind meine Grenzen und wo möchte ich mitmachen und so weiter. Also für mich war das ein ganzes Paket von Dingen, die man eigentlich auch in keinen Beipackzettel reinschreiben könnte. Es ist einfach nur so, dass ja Sexualhormone nicht einfach nur dabei helfen, nicht schwanger zu werden, sondern es gibt dafür also Andockstellen im ganzen Körper, wo diese Hormone was machen. Und die machen auch was mit unserem Geruchssinn, die machen was mit unserer Körperwahrnehmung und ja, vieles, vieles mehr.
Ist ja nicht deine eigene Wahrnehmung, nur du hast auch mit vielen anderen Frauen gesprochen, dieses Gefühl, dass die Persönlichkeit wirklich förmlich sich ein bisschen verändert, wenn man dann die Pille absetzt.
Ja.
Ist das etwas, das viele Frauen teilen?
Ja, das ist was ich von ganz vielen Frauen gehört habe, also dass sich die Körperwahrnehmung verändert, also zum Positiven hin verändert und eben auch sich die Stimmung verändern kann. Also es gibt Frauen, die haben bis hin zu Depressionen und Angstzuständen unter der Pille, das steht auch in manchen Beipackzetteln tatsächlich dann auch drin. Die Ärzte sagen es einem eher selten, dass das auch passieren kann.
Aber sind wir dann selbst schuld, wenn wir die Beipackzettel nicht lesen?
Also ich würde sagen, als erwachsener Mensch, selbstverständlich sollte man Beipackzettel lesen. Ich denke aber auch, dass natürlich viel abgewiegelt wird. Also es wird dann immer gesagt, ja, ja, so ein Beipackzettel, das sind halt nur die schlimmsten Szenarien und so weiter und so fort. Und das stimmt ja auch. Nur tatsächlich gibt es noch viele, viele Dinge, die nicht im Beipackzettel stehen, die, wenn man so will, softere Effekte sind, die trotzdem natürlich lebensverändernd auch sein können.
Eigentlich sind Frauen nur an 6 Tagen im Monat fruchtbar. Wenn wir jetzt noch zur Sicherheit 2 Tage vorher und nachher dranhängen, dann sind das 10 Tage, an denen schwanger Unwillige aufpassen sollten. Aber wenn man für diese Tage die Antibabypille nimmt, dann macht man das an mehr Tagen, als eigentlich das Risiko besteht, schwanger zu werden. Meine Frage also an die Pille-Skeptikerin Sabine Krey, da macht die Pille allein aus so einer Kosten-Nutzen-Kalkulation her nicht wirklich Sinn, oder?
Ja, Kosten, Nutzen, das ist ein super Satz. Also ja, wir wägen eigentlich immer Kosten und Nutzen ab. Also wenn ich jetzt sage, ich will mich im Fitnessstudio anmelden und das kostet irgendwie 50 € im Monat und ich merke aber oder ich weiß aber, ich gehe eigentlich nur 4-mal im Monat dahin, dann überlege ich mir ja sehr genau, ob ich die 50 € aus dem Fenster schmeiße. So, das sind also Kosten, ganz finanziell gedacht auch, die da bei der Pille anfallen, na klar. Das andere Thema ist aber auch, es gibt ja auch Kosten, die nichts mit Geld zu tun haben. Nämlich, was wir ja eben angesprochen haben, die potenziellen Nebenwirkungen, die teilweise nicht absehbaren Nebenwirkungen, die die Pille auf mich und meine Selbstwahrnehmung haben kann. Das sind schon sehr, sehr hohe Kosten für ein bisschen Bequemlichkeit. Also, weil das Argument ist natürlich vollkommen logisch. Klar, es ist wahnsinnig bequem, die Pille zu nehmen, aber wir tun so viele Dinge im Leben nicht, obwohl sie eigentlich ganz bequem wären, weil wir wissen, dass sie schlecht sind für uns oder schlecht sein könnten.
Jetzt gibt es die Pille seit 1961 in Deutschland. Wie sieht es denn mit den wissenschaftlichen Studien zur Wirkung der Pille aus? Weiß man genug über die Nebenwirkungen?
Also man weiß eine ganze Menge über die Nebenwirkungen. Also man weiß eben insbesondere um das Risiko, was mit der Pille einhergeht, über diese Thrombosen und Embolien, also wo sich das Blut verklumpt und dann eben zu tödlichen Komplikationen führen kann.
Und was ist mit Nebenwirkungen auf Psyche oder auf Libido?
Dazu gibt es mittlerweile auch Studien, also das mit der Libido und auch das mit dem allgemeinen Wohlbefinden ist also erst kürzlich im Jahr 2016 und 2017 sind da wieder neue Studien gekommen, die tatsächlich belegt haben, dass die Pille das allgemeine Wohlbefinden einer Frau einschränken kann. Es ist belegt worden, dass die Libido eingeschränkt sein kann. Und ich sage jetzt immer wieder sein kann, weil jeder von uns ist anders. Also wir sehen nicht nur anders aus, sondern auch in unserem Körper gibt es also ganz unterschiedliche Mengen an bestimmten Hormonen. Und wenn man da in so ein sehr, sehr individuelles System reinfunkt, dann passieren bei jedem Menschen andere Sachen. Und bei dem einen passieren Sachen, die einem sofort auffallen. Die eine kriegt wirklich eine handfeste Depression, weil es eben ganz unglücklich in dieses System eingegriffen hat. Die andere sagt auch, eigentlich merke ich gar nichts und eigentlich ist alles cool. Die Frage ist, will man sich wirklich so einer Art von russischem Roulette aussetzen, indem man also in einen funktionierenden Hormonhaushalt was reinschmeißt, von dem man dann gar nicht weiß, was da vor sich geht.
Wie unabhängig sind denn die Studien, die zur Pille erstellt werden?
Naja, die Unabhängigkeit der Studien in Frage zu stellen, das finde ich ganz schwierig zu sagen. Wir machen jetzt hier irgendwelche Verschwörungstheorien auf. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, Studien werden geprüft und Studien können nicht einfach irgendeinen Quatsch erzählen. Natürlich ist es der Pharmaindustrie möglich, weil es ist nämlich so, dass diese Studien dann von der Pharmaindustrie gemacht werden und dann bei den Zulassungsbehörden vorgelegt werden. Das heißt, die können an kleinen Schräubchen drehen. Die können also beeinflussen, wer ist bei dieser Studie dabei, wie lange dauert diese Studie und so weiter. Es sind so ganz, ganz kleine Schräubchen, die da gedreht würden oder wie genau mache ich die Fragestellung. Also gucke ich jetzt nach handfester Depression, dann kann ich vielleicht mit der Studie kommen und sagen, also nee, Depressionen als breiten Nebeneffekt, das kann man jetzt nicht beobachten. Die Tatsache, dass aber trotzdem dieses allgemeine Wohlbefinden bei Frauen sinkt, dass man einfach weniger lebendig sich fühlt, das ist zum einen als Studie überhaupt erstmal schwer zu machen und zum anderen wird es nicht gemacht, weil die Pharmaindustrie es nicht tut und weil die Zulassungsbehörden es offenbar auch nicht einfordern.
Sagt Sabine Krey, die sich für ihr Buch Freiheit von der Pille mit aktuellen Studien zur Pille intensiv beschäftigt hat, in eine Stunde Liebe. So, schöne Haut. Ein gleichmäßiger Zyklus, weniger Bauchschmerzen. Neben dem eigentlichen Grund, nicht schwanger werden zu wollen, sind das noch zusätzliche Gründe für viele Frauen, die Pille regelmäßig zu nehmen. Auch wenn mal eine sexfreie Zeit ansteht, keine Beziehung und auch keine Gelegenheitsnummern. Da will man dann nicht den Rhythmus durcheinander bringen und schluckt die Pille weiter. Wir sprechen in einer Stunde lieber eine Frau, die uns dazu auffordern will, dieses weiter so, einfach die Pille nehmen, weil es doch so einfach ist, weil es doch so viele machen, ohne das so zu hinterfragen, doch zu hinterfragen, weil es ja eben auch Alternativen zur Pille gibt. Klar. Sabine, welche alternative Verhütungsmethoden bevorzugst du denn?
Ganz persönlich oder was halte ich für klug?
Vielleicht sowohl als auch.
Also ich persönlich halte es grundsätzlich immer für gut, mit einem Kondom zu verhüten, wenn das also ein neuer Partner ist, den ich noch nicht kenne. Also was wir ja auch ganz häufig übersehen, ist, dass eben Verhütung nicht einfach nur heißt, eine Schwangerschaft verhüten,
klar,
also verhindern.
Sexuell übertragbare Krankheiten sind ja auch ein Thema.
Richtig. Und in dem Moment, wo also viele junge Leute, wenn sie die Pille nehmen, denken sie, ah ja, das größte Übel, das habe ich schon mal gebannt und ach, Geschlechtskrankheiten, naja, da muss ich jetzt nicht drüber nachdenken, so ungefähr. In einem Moment im Leben, wo man keinen festen Partner hat, ist ein Kondom immer die richtige Sache. Mit einem festen Partner finde ich das ganz super, mit der symptothermalen Methode zu verhüten. Das bedeutet also, dass man eine Kombination anwendet aus, man beobachtet seine Körpertemperatur, weil zum Eisprung geht die Körpertemperatur um 0,5 Grad Celsius nach oben, das ist relativ viel. Und mit diesem Schritt nach oben stellt man dann fest, ah ja, mein Eisprung hat stattgefunden. Nach dem Eisprung kann man nicht mehr schwanger werden. Also das Ei bleibt für 24 Stunden da und dann verschwindet das. Und man kann nicht mehr schwanger werden. Tatsächlich ist es aber ja so, Sperma kann sich 5 Tage lang im Körper halten. Das heißt also, nur weil ich weiß, jetzt war mein Eisprung, ich muss das schon auch vorher wissen, ab wann wird es gefährlich. Also ab wann kommt sozusagen der Eisprung langsam auf mich zu. Und das macht man, indem man den sogenannten Zervixschleim, also den Schleim, der am Gebärmutterhals entsteht, indem man den beobachtet. Das ist, das klingt total kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Es gibt dafür auch Kurse, man kann sich dafür Bücher anschaffen. Man fasst wirklich morgens einmal hin, guckt sich an, was dieser Schleim zwischen 2 Fingern macht, wie der sich bewegt. Manchmal ist der cremig, manchmal zieht er so Fädchen, manchmal ist der weißlich, manchmal ist er durchsichtig. Und aus dieser Beobachtung, und man denkt jetzt, oh Gott, ja, wie soll ich das beurteilen? Aber das wird einem sehr schnell klar. Man hat da noch nie im Leben drauf geachtet. Sobald man anfängt, drauf zu achten, merkt man, wow, dass auch das funktioniert wirklich wie ein Uhrwerk. Das ist immer wieder, das ist jeden Monat gleich. Das ist super toll. Das bemerkt man dann. Und wenn man auf diese Art und Weise verhütet, wie gesagt, das klingt jetzt alles so super esoterisch. Es hat dazu auch Studien gegeben, zum Beispiel von der Uni Heidelberg, die also festgestellt hat, dass die Sicherheit der symptothermalen Methode, also wie gesagt, Zervixschleim und Temperatur messen, dass die Sicherheit dieser Methode bei 0,4 liegt.
Da sind wir aber halt auch noch beim Körper der Frau. Wenn wir jetzt auf den Körper des Mannes blicken, würdest du dir wünschen, dass die Pille für den Mann kommen würde und dieses ganze Thema Verhütung oder ja, hormonelle Behandlungen dann einfach auf den Mann abgewälzt wird?
Also ich persönlich finde Männer ja super und gönne auch denen nicht, dass sie sich irgendwelche Hormone hineintun, von denen sie nicht wissen, was das mit ihrem Körper machen würde. Also es ist aber ein interessanter Punkt, weil man einfach sagen muss, wir als Gesellschaft denken ganz wenig darüber nach, was das mit einem jungen Mädchen macht, wenn wir der Hormone geben. Wohingegen, wenn jetzt irgendwer käme und sagen würde, lass mal einem 14-, 15-jährigen Jungen irgendwie Sexualhormone verabreichen, aus welchem Grund auch immer, dann würden die Leute sich ganz große Sorgen machen, dass der arme Junge plötzlich nicht mehr weiß, wer er ist und dass er irgendwie vielleicht verwirrt wird und mit seiner Sexualität nicht klarkommt und was weiß ich was. Also das ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir also die weibliche Sexualität auch wertschätzen und als schützenswert betrachten müssen. Das heißt aber nicht, dass jetzt quasi so aus Rache die Männer dran sind. Also das finde ich ist keine kluge Idee. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir tatsächlich andere Methoden bekommen. Das funktioniert aber natürlich in einer kapitalistischen Welt nur dann, weil so eine Pharmaindustrie, das ist eben eine Industrie, die wollen Sachen verkaufen. Wir denken immer, was aus der Apotheke kommt, das meint es ausschließlich gut mit uns und da darf niemand irgendwie böse Interessen dran haben. Natürlich, wie gesagt, das sind riesengroße Unternehmen, die sind an der Börse, die müssen ihre Gewinne machen und so weiter und so fort und die versuchen alles, damit wir ihre Produkte verwenden. Und der einzige Weg, den man im Kapitalismus hat, um ein Produkt zu verbessern oder sich gegen ein Produkt zu stellen, ist es nicht mehr zu konsumieren. Und in dem Moment, wo wir das nicht mehr tun, wird die Pharmaindustrie sich überlegen, Mist, jetzt müssen wir uns was anderes überlegen, weil sonst können wir den Leuten nichts mehr verkaufen. Also, wenn die Pharmaindustrie einen Anreiz hätte, dann bin ich mir sehr sicher, dass sich innerhalb von wenigen Jahren tatsächlich auch da was tun könnte.
Bewegung in die Art der hormonellen Verhütung kommt wahrscheinlich nur durch Konsumverzicht, meint Sabine Krei. Das Ganze hat sie nochmal ausführlich auf 144 Seiten zusammengeschrieben. Freiheit von der Pille. Das Buch gibt es beim Verlag Hoffmann und Campe für 10 Euro. Noch ist Verhütung eher Frauensache in Deutschland. Noch. Zu der Pille für den Mann wird schon länger geforscht. Wir reden von Pille, auch wenn es sich eigentlich um eine Hormonspritze handelt. Und bevor wir uns da den Stand der Wissenschaft genauer anhören, wollen wir erstmal so ein bisschen Pro-Kontra-Eindrücke sammeln. Das hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Benny Bauerdick übernommen.
Auch wenn es die Pille für den Mann noch gar nicht gibt, den Wunsch danach gibt's schon. In einer aktuellen Online-Studie zum Liebesleben der Deutschen, bei der das Meinungsforschungsinstitut YouGov 70.000 Deutsche befragt hat, haben 46% der Männer Ja gesagt zur Pille. Sie würden hormonell verhüten, wenn es möglich wäre. 46% heißt fast die Hälfte. Heißt auch, es gibt zwei Lager.
Also wenn es die Pille für den Mann geben würde, würde ich sie auch nehmen.
Sagt Julian. Er ist seit 3 Jahren mit seiner Freundin zusammen. Die beiden haben schon oft und viel über das Thema Verhütung gesprochen. Ron allerdings sieht das ganz anders.
Ich halte die Pille für den Mann nicht für sinnvoll und bin dagegen.
Er und seine Freundin sind seit 6 Jahren ein Paar. Für ihn spricht vor allem eines gegen die hormonelle Verhütung beim Mann.
Schlechte Forschungsergebnisse, die eben auch aufzeigten, dass der Mann bei Einnahme der Pille eben auch gleiche Nebenwirkungen zu erleiden hätte wie die Frau.
Bitte was?
Gleiche Nebenwirkungen zu erleiden hätte wie die Frau.
Ja, genau. Das ist für Julian auch der Grund, warum er sagt, warum soll ich mir das Recht rausnehmen, völlig selbstverständlich meine Freundin mit diesen Nebenwirkungen leben zu lassen.
Genau, weil dass man halt so einen krassen Eingriff in so körpereigene Strukturen vornimmt, das macht die Pille, glaube ich, so gefährlich.
Julian selbst hat eine Bekannte, die aufgrund der Pille an Thrombose erkrankt ist. Das passiert nicht selten. Scheidentrockenheit, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen zählen auch dazu. Nebenwirkungen bei der Pille für den Mann waren auch der Grund, warum die Weltgesundheitsorganisation die letzte große Studie zum Thema abgebrochen hat. Akne, eine gesteigerte Lust und Schmerzen durch die Spritzen waren wohl die häufigsten Nebenwirkungen beim Mann. Für Ron gibt es aber auch noch einen anderen Grund, der gegen die Pille für den Mann spricht.
Nebenbei halte ich auch die Männerwelt einfach nicht für konsequent genug, sich so einer Aufgabe zu widmen. Hier muss man eben doch schon Disziplin beweisen, jeden Tag die Pille einzunehmen.
Und das hier, sagt Julian dazu?
Das finde ich absoluter Schwachsinn, weil ja das so Klischee Denken ist. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die unzuverlässig sind. Es gibt Männer, die sind sehr zuverlässig. Ich glaube, das ist eine Typfrage und keine Frage des Geschlechts.
Und das kommt noch dazu, die Pille für den Mann ist ja eigentlich gar keine Pille für den Mann, sondern eine Spritze. Eine Hormonspritze, die beim Mann nichts anderes machen soll als die Antibabypille bei der Frau. Und zwar für einen bestimmten Zeitraum unfruchtbar. Im Volksmund hat sich der Begriff Pille für den Mann irgendwie fälschlicherweise eingeschlichen. Fakt ist, es gibt sie bisher noch nicht. Liegt auch daran, sagen Forscher, dass es einfacher ist, den weiblichen Zyklus zu beeinflussen, als die männliche Spermienbildung zwischenzeitlich zu stoppen. Da hilft nur eines, und da sind sich Julian, Ron und auch die anderen Männer, mit denen ich gesprochen habe, einig.
Ich halte aktuell einfach das Kondom für sicher.
Auch weil es vor Übertragung von Geschlechtskrankheiten schützt. Und
ganz einfach, weil es noch keine wirkliche Alternative für den Mann gibt und dass sie sich da um alles kümmern muss und die Verantwortung alleine trägt, das finde ich nicht richtig.
Eine Stunde Liebe, heute eine ganze Sendung zu Safer Sex und zur Frage, wann kommt eigentlich eine hormonelle Verhütungsmethode für den Mann auf den Markt? Lange wurde an einer Spritze geforscht, aber die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat die Untersuchungen dazu gestoppt. Und auch die Pharmaindustrie scheint nicht mehr so interessiert zu sein an der sogenannten Pille für den Mann. Warum das so ist, wollte ich von Eberhard Nieschlag wissen, emeritierter Professor für Reproduktionsmedizin in Münster und Spezialist für männliche Verhütung. Also warum sind WHO und Pharmaindustrie nicht mehr so an der Pille für den Mann interessiert?
Die WHO hat sich zurückgezogen, weil sie einmal grundsätzlich immer unter Geldmangel leidet, vor allem für klinische Studien. Und zum Zweiten, weil die letzte große Studie, die sie vor 10 Jahren begonnen hat, die in 10 Zentren weltweit lief, frühzeitig abgebrochen wurde, weil in einem Zentrum es vermehrt Depressionen gab und bei den Freiwilligen. Und das ist nie richtig aufgeklärt worden, warum nun in diesem einen Zentrum und nicht woanders. Aber es wurde zum Anlass genommen, keine weiteren Studien zunächst mal zu machen. Und auf Seiten der Industrie ist die einfache Rechnung, dass die Entwicklung eines solchen Medikamentes, wenn es dann mal in den weiten Anwendungsbereich soll, teuer ist. Und die Firmen, die Konkurrenz gegenüber der Pille für die Frau, die ja inzwischen nach mehr als 50 Jahren sehr preiswert geworden ist, als Konkurrenz sehen. Und damit mit einer entsprechenden Methode für den Mann zunächst nicht konkurrieren könnten.
Also rein finanziell, man glaubt nicht, man könnte ein Mittel haben, was günstiger ist als die Pille für die Frau.
Das ist richtig so.
Mhm. Ja. Reden wir mal über das Mittel. Sie haben es ja angesprochen, Sie haben gesagt, eher Spritze als Pille. Also wir reden immer von der Pille für den Mann, die irgendwie angedacht war. Aber es handelt sich ja gar nicht dann um eine Pille, sondern um eine Spritze. Man liest auch in Teilen von Hautgel. Was wurde denn von der WHO so weitreichend getestet bisher?
Von der Pille spricht man immer nur in Analogie zu der Pille für die Frau. Das sind ja auch nicht mehr nur Pillen, sondern da gibt es ja viele andere Methoden auch. Aber der ganze Bereich wird halt mit der Pille bezeichnet, darum auch beim Mann. Also was die WHO getestet hat, war eine Spritze, die aus 2 Substanzen besteht. Einmal aus Testosteron, dem männlichen Hormon, und zum Zweiten aus einem Gestagen. Also in dem Fall wiederum sehr ähnlich zur Pille für die Frau. Dieselben Komponenten, aber in diesem Fall eben als Spritze.
Und wäre die dann so, dass man die täglich nehmen würde? Oder ist es wie bei der Frau, dass es eine Zeit gibt, die man dann aussetzt? Nee, beim Mann würde man sie dann durchgängig nehmen.
Diese Spritze würde man zunächst mal in Abständen von 4 bis 10 Wochen bekommen. Das müsste man noch herausfinden. Und die würde man durchgängig nehmen, solange man kontrazeptiven Schutz sucht.
Mhm.
Und Sie sprachen ja auch an, dass es inzwischen eine Weiterentwicklung gibt in Form von Gelen, die auf die Haut aufgetragen werden. Das sind dieselben Komponenten, nämlich das männliche Hormon Testosteron und ein Gestagen, die aber dann durch die Haut resorbiert werden, sodass man in dem Fall täglich applizieren müsste, morgens oder abends, auf die Schultern oder auf den Brustbereich und damit dann die Suppression der Spermien aus den Hoden erreichen würde.
Wie sieht es da aus mit dem Forschungsstand?
Die ersten menschlichen Studien, die vor allem in den USA, in Kalifornien und Washington gelaufen sind, die sind sehr vielversprechend, sodass das NIH, also die große Gesundheitsorganisation in Washington, für weitere Studien Geld locker gemacht hat. Und diese Studien sind jetzt gerade angelaufen.
Könnte das vielleicht dann eine Alternative werden?
Ich denke schon. Im Gegensatz zur Spritze ist dann natürlich die Compliance ein Problem, also die Zuverlässigkeit der Einnahme. Hier muss dann der Patient oder der Mann, der verhüten möchte, muss selber jeden Tag dafür sorgen, dass er das Gel nicht vergisst aufzutragen.
Frauen schaffen das ja auch mit der Pille.
Ja, also Frauen sind natürlich auch viel zuverlässiger.
Aha, okay, gut.
Frauen haben ja auch eine andere Motivation. Für die Frau ist es Schutz vor einer Schwangerschaft mit allen möglichen Komplikationen und Implikationen. Beim Mann ist es ja mehr eine rationale Überlegung, dass er seine Frau oder seine Partnerin entlasten möchte von medizinischen Maßnahmen, dass er ein Kind, für das er finanziell aufkommen muss, verhindern möchte. Das sind aber eher rationale Überlegungen als für die Frau, für die es essentiell Lebensinteresse hat, ob sie die Pille nimmt oder nicht.
Da scheint Verhütung doch dann eher Frauensache noch zu bleiben. Sprechen wir mal nochmal über die Nebenwirkungen der Spritze, die Sie am Anfang erwähnt haben. Sie haben gesagt, da wurde in einem Forschungszentrum vor allem Depressionen festgestellt. Es gibt auch Frauen, die sagen ganz deutlich, dass sie Nebenwirkungen in der Psyche oder der Libido empfinden bei der hormonellen Verhütung. Hat man da den Eindruck, dass die Pharmaindustrie mit der Gesundheit des Mannes achtsamer ist als mit der Gesundheit der Frauen?
Ob man das so sagen kann, bezweifle ich. Denn diese Nebenwirkungen sind ja zum großen Teil auch Placebo-Wirkungen. Und das wissen wir aus den wenigen Studien bei der männlichen Kontrazeption, die mit einer Placebo-Gruppe gearbeitet haben, dass auch die Probanden, die eben ein Placebo bekommen, ähnliche Nebenwirkungen entfalten. Ich glaube nicht, dass hier Unterschiede zwischen Mann und Frau gemacht werden. Ich glaube, der Unterschied ist mehr auf der psychologischen Seite und der fehlenden unmittelbaren Motivation für den Mann.
Zukunftsblick, glauben Sie, die hormonelle Verhütung für den Mann, ist das etwas, was überhaupt noch kommen wird oder aufgrund der fehlenden Motivation dann doch nicht?
Das ist natürlich eine Frage grundsätzlich für die Kontrazeption auf Seiten des Mannes. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel die Vasektomie in manchen Ländern, also die Sterilisation, wie das landläufig heißt, ja in manchen Ländern gut angenommen wird. Wenn Sie Australien, Neuseeland nehmen, da sind etwa 25% der Männer, die Kinder zeugen könnten, vasektomiert. Also an der Motivation fehlt es letztendlich dann nicht. Aber verglichen mit den Kosten für eine hormonelle Kontrazeption, die über längere Zeiträume entstehen würden, ist eine Vasektomie preiswert. Einmaliger Eingriff und dann ist das passiert.
Zack, fertig. Danke an Professor Eberhard Nieschlag für diese wissenschaftlichen Einblicke. Also beim Thema Verhütung gibt es natürlich wie beim Sex selbst kulturelle Unterschiede. Vielleicht lohnt es sich auch ins Ausland zu schauen, vor allem wenn in Down Under, wie wir gerade gehört haben, jeder vierte Mann im zeugungsfähigen Alter die Verantwortung für die Schwangerschaftsverhütung durch die Sterilisation komplett übernimmt. Spannend. Das war eine Stunde Liebe über verschiedene Spielarten von Verhütung und Safer Sex. Ich bin Shanley Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.